Und aufgrund der Tatsache hat sich dann die Polizei mal so ein bisschen die Mühe mal gemacht und geguckt, wer es dann sein könnte.
Und wer die
Ja.
möglichen Täter sind, das erfahrt ihr in 2 Wochen. Hallo und herzlich willkommen
Bei Enigma.
Wir haben uns vor 2 Wochen unterhalten über Jack the Ripper und wen das interessiert, was genau passiert ist. Zwischen
Der hört sich bitte nochmal die Folge von vor 2 Wochen an.
Genau, von 1888 bis 1891 wurden die kanonischen 5 gefunden und was die kanonischen 5 sind und wie genau die gefunden wurden und was das mit Jack the Ripper und dem Dear Boss Brief zu tun hat, das hört euch mal an. Jetzt kommen wir zu der Frage, wer könnte es gewesen sein? Auch heute wird es eventuell um das ein oder andere an plastischen Situationen gehen. Wer da eher zart beseitet ist, möge eventuell sich eine alte Folge von uns anhören.
Aber nicht die von davor jetzt.
Nee, dann vielleicht lieber haben wir eine gute, sanfte Folge.
Warte, Halloween-Tradition. Passt jetzt auch zum Oktober.
Ach, guck mal, ja, dann hört euch lieber das an und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bei Enigma. Bye.
Lüm. Ja.
So.
Oh, da muss ich ein bisschen
genau,
zusammenschnibbeln.
Also, ja, nochmal kurz zumindest die Namen, den Mordopfer möchte ich nennen. Die kanonischen 5. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly. Das ist nämlich gleich nochmal wichtig für die Verschwörungstheorie, die wir heute auch nochmal diskutieren werden.
Und
das waren die kanonischen 5. Und wie die umgebracht wurden, nicht warum, das kriegen wir nämlich nicht mehr geklärt, aber zumindest wie, könnt ihr euch nochmal in der Folge davor anhören, wie mir die mir gegenüber sitzende Chrissy erzählt hat gerade.
Ja, und die mir gegenüber sitzende Cory hat erzählt, dass Dr. Bond da drüber geguckt hat und gesagt hat, die kanonischen 5 sind die wahrscheinlichsten 5 Opfer von Jack the Ripper, der nur Jack the Ripper heißt, weil die Presse ihn so getauft hat.
Dear Boss. Weißt du, was ich jetzt übrigens ganz gut finde, ist, dass wir jetzt den Haken setzen können hinter Referenz zu alten Folgen.
Ja, stimmt. Das haben wir ja jetzt vor 2 Wochen. Die haben wir jetzt referiert.
Referenz. Genau, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz geschickt und ganz gut hingekriegt.
Sehr gut, ja.
Was ich in dieser Folge einmal lüften möchte, ist, warum komme ich eigentlich auf Jack the Ripper? Also Jack the Ripper ist ja eigentlich A, ein sehr bekannter Fall, B, ein sehr gut recherchierter und C, einer, den die Leute eigentlich auch irgendwie kennen. Als ich jetzt aber auf meiner Sabbatreise unterwegs war, in dem schönen Melbourne, habe ich ja so eine Ghost Hunt. Ja, es war eigentlich eine Ghost Hunt. Ich stand dann so richtig mit so einer Wünschelrute und ich habe mich nur gedacht, so, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und ich musste mit einem Handy flackernde Lichter aufnehmen und denke mir so, was euch denn jetzt hier erkennt?
Ach du liebe Güte.
Ja, das war wirklich ein Highlight. Also einfach, weil ich dann im Nachhinein sehr viel gelacht habe darüber, was ich da erlebt habe. Auf jeden Fall hat die auf ihrer Tour auch über True Crime geredet und hat eine Referenz zum ersten Serienmörder Australiens hergestellt.
Ah.
Mit der Theorie, ob dieser nicht Jack the Ripper gewesen wäre.
Ist ausgewandert.
Und dazu komme ich gleich.
Okay.
Das ist tatsächlich einer, der ein bisschen später aufgetaucht ist von den Verdächtigen. Ich habe ja schon angeteasert, dass es eine Handvoll Männer gab, die von vornherein interessant waren für die Polizei. Weil man ja davon ausgegangen ist, dass unter Umständen der gute Herr auch einen Schlachter- oder chirurgischen Hintergrund hat und vermutlich im Gebiet Whitechapel wohnte. So. Diejenigen Verdächtigen, die es im Prinzip auch auf die Liste geschafft haben, finde ich ganz spannend, weil manche sind auch, finde ich, nur so ein bisschen, weil es gerade passt, stehen die da jetzt drauf.
Oh.
Denn von den kanonischen 5, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben ja in der letzten Folge, oder wir haben ja dann davor jetzt auch schon einmal drüber diskutiert, die Mordserie endete ja recht abrupt am 9. November. Gut, jetzt vermutet man ja, dass es irgendwie 1-2 Jahre später noch 2-3 Morde gab, aber meines Erachtens, finde ich, passen die nicht da rein.
Ob sie da, ob sie
das dennoch hören die aber so ein bisschen sehr zackig auf.
Mhm.
Da kann es ja jetzt nur 3 Gründe für geben.
Tot?
Ja.
Weggezogen?
Ja, dann sogar 4.
Welches sind die anderen 2?
Im Knast oder in der Psychiatrie.
Ah, im Krankenhaus.
Also weggesperrt.
Ja.
Genau. Der erste, der es jetzt drauf auf die Liste drauf geschafft hat, da musste ich übrigens ein bisschen lachen, weil es Montague Druid ist.
Ach,
und ich sofort an Romeo und Julia denken musste. Auf jeden Fall ist es so, dass Montague im Dezember 1888 tot in der Themse gefunden wurde.
Ah, oh, das ist ein Monat, nachdem das aufgehört hat.
Richtig.
War der eventuell schon einen Monat tot?
Weiß man nicht so richtig. Also man vermutet, irgendwann im Dezember hat er sich von der Brücke gestürzt, hat Selbstmord begangen und sein Bruder und seine Eltern haben immer darüber spekuliert, dass er so ein bisschen einen an der Marmel hatte, wenn ich das jetzt mal so liebevoll ausdrücken darf, weil der gute Herr sich leider nie Hilfe geholt hat, weil das zu der damaligen Zeit noch nicht so üblich war. Aber vermutlich hat er mit also hat er mit Homosexualität zu kämpfen gehabt.
Okay.
Also mit seiner eigenen. Und konnte dem irgendwie nicht so richtig Ausdruck verleihen. Und die Mutter hat ihn irgendwie auch irgendwie als sexuell sehr aggressiv beschrieben. So, ich kann mir das auch vorstellen, wenn man da irgendwie im inneren Konflikt ist mit sich selber, weil ja die Opfer auch keine sexuellen Übergriffe hatten, aber man ja vermutet, dass es sexuell motivierte Übergriffe sind. Aufgrund der Tatsache, dass sich ja so auf den Unterleib der Frauen fokussiert wurde.
Ja.
Dass mir das schon irgendwie sinnvoll erscheint. Also, dass da irgendwie vielleicht auch ein Mann versucht, weil er mit seiner eigenen Sexualität so am Struggeln ist, dass er dann nicht weiß, wohin mit sich, aber eigentlich von den Frauen nichts will, aber die dann doch zum Hassobjekt erklärt, weil er die vielleicht irgendwie nicht begehren kann, obwohl er sie begehren soll. Also, das macht für mich schon Sinn.
Ich verstehe, was du meinst.
Deswegen finde ich ihn eigentlich ganz charmant als Verdächtigen. Allerdings ist er vermutlich nur auf der Liste gelandet, weil man zu der Zeit seine Leiche gefunden hat, als die Morde aufgehört haben.
Ja, okay, aber ich meine, so grundsätzlich kann man es ja da nicht ausschließen.
Das auf jeden Fall nicht. Dann war der zweite Verdächtigte Jacob Eisenschmied, der, obwohl sein Name den Schmied in sich trägt, ein schweizerischer Schlachter war, dessen Lederschürze auch in der Nähe eines der Mordopfer gefunden wurde.
Aha.
Also, beziehungsweise, nee, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Also, man hat eine Lederschürze in der Nähe eines der Mordopfer gefunden. Man weiß aber gar nicht, ob das von ihm ist. Und dann kam aber seine Frau und meinte dann, der ist aber immer so gewalttätig und er hat auch schon Frauen angegriffen. Vielleicht könnte das seine Schürze sein.
Ja, das war sehr
Und dann haben die
spekulativ.
ihn halt tatsächlich verhaftet. Und dann war aber zu der Zeit eingewiesen, weil die dann in der Polizei relativ schnell festgestellt haben, oh, dem geht's irgendwie mental auch nicht ganz so gut. Also ist er dann in die Psychiatrie von denen gebracht worden, in der Zeit, als der Doppelmord passierte.
Ja, okay, dann passt das ja gar
Also das
nicht.
Doppelereignis. Und da hatte der halt so ein hieb- und stichfestes Alibi, dass er deswegen auch ausgeschlossen werden konnte.
Na, Gott sei Dank.
Na, Gott sei Dank, genau. Und die Lederschürze, die da war, die gehörte tatsächlich zu einem Schlachter, aber einer, der da um die Ecke gewohnt hat, der die da einfach zum Trocknen draußen hängen hatte.
Ja, überraschend, dass sowas vielleicht eventuell eher der Fall sein könnte.
Aber ich finde das so witzig, dass dieses Detail das in die Presse geschafft hat und dann ja am Anfang auch erstmal total mit den Morden assoziiert wurde, obwohl es nichts damit zu tun hatte.
Ja, vor allen Dingen, wenn du auch sagtest, von wegen, dass es in diesem Viertel gerade in diesem Viertel viele Schlachter und so gab, wo halt ne, gang und gäbe, dass jemand da mit blutigen Fingern durch die Gegend rennt.
Ja,
Und
genau.
dann liegt da irgendwo eine Schürze und dann sagt eine Frau von wegen, oh, mein Mann ist gewalttätig, der war das bestimmt. Das ist bestimmt seine Schürze, die ich gerade nicht wiedererkenne. Und schwuppsdiwupps wird der Mann verhaftet, der arme Kerl.
Ja, das hat er mir auch echt ein bisschen leid. Aber ich muss an der Stelle sagen, gut für ihn, dass er so ein wasserdichtes Alibi hatte.
Ja, das ist gut, dass er, weil sonst würde ihm das wahrscheinlich ewig verfolgen.
Ja, ich glaube auch, dass sie ihm das dann angehängt hätten.
Ja.
Ich glaube, dass sie dann versucht hätten, auch aufgrund des Druckes, der ja entstanden ist, sowohl von der Presse als auch von der Bevölkerung im East End, dass sie dann gesagt hatten, der ist es. Einfach
Ja.
um Kappe zumachen zu können.
Ja, um zu sagen, wir haben hier einen Erfolg.
Ja,
Ja.
genau. Gut, jetzt mussten sie ihn allerdings auch ausschließen und mussten ja an der Stelle im Prinzip wieder von null anfangen, ne? Dann war der nächste Verdächtige, der es auf die Liste geschafft hat, George Chapman. Nicht zu verwechseln, in keiner Verwandtschaft mit Annie Chapman, die ja auch eines der Opfer war. Denn George Chapman war ein selbstgegebener Name. Der Geburtsname von George war eigentlich Severin Antonio warte, Klosowski, der zwischen ungefähr 87, 88 von Polen ins United Kingdom emigriert ist.
Ja, okay.
So, also kurz bevor die ganze Mordserie ja tatsächlich losging. Und ein paar Jahre später, als er dann da war, hat er dann den Namen Chapman angenommen, weil er dann doch irgendwie gemerkt hat, dass das griffiger ist, als wenn er sich die ganze Zeit mit Klosowski vorstellt.
No.
Und zu der Zeit, in der die Jack the Ripper-Morde stattgefunden haben, hat er tatsächlich auch in Whitechapel gelebt.
Nicht der Einzige.
Nee, aber er konnte tatsächlich niemals mit irgendwas in Verbindung gebracht werden. Also er war immer so ein bisschen der Lieblings Verdächtige der Polizei.
Warum?
Oder eines der Vermittler. Weil er später die drei Frauen, die er geehelicht hat, alle mit Gift umgebracht hat. Jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, und die stelle ich mir tatsächlich auch. Klar gibt es Serienmörder auch, die ihren Modus operandi durchaus mal geändert haben. Machen sie ja aber eher selten, wenn sie unentdeckt bleiben.
Ja, und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, weil es ist ja was anderes, wenn man seine Ehefrau mit Gift umbringt, als wenn man eine fremde, eventuell Dame der Nacht
die Kehle aufschneidet und verstümmelt.
Zerschnibbelt, wollte ich sagen, ja.
Ja.
Also es ist ja genau das, was du sagtest, also eigentlich nur zur Bestätigung.
Ja, ich habe den Modus operandi das letzte Mal gar nicht so richtig erklärt, ne? Ich weiß ja noch, ich habe erzählt, dass der Thomas Bond, als er sein Profiling erstellt hat, ja erzählt hat, dass die Leichen vermutlich ja alle zusammengehören, weil wir ja den Schnitt von links nach rechts haben an der Kehle und die Verstümmelung des Unterleibes. Vermutlich ist es aber tatsächlich so und deswegen auch diese Motivation des sexuellen Übergriffes, auch wenn es keinen tatsächlichen sexuellen Übergriff gab, dass die Frauen alle im Liegen ermordet worden sind. Also vermutlich, und auch da wäre die Forensik ganz gut gewesen, wenn man sie damals gehabt hätte, aber hatte man die Nummer leider einfach nicht, hat Jack the Ripper seine Opfer erst erwürgt oder zumindest so weit gewürgt, dass sie bewusstlos geworden sind. Aber man vermutet eigentlich, dass sie schon tot waren und er ihnen dann die Kehle durchgeschnitten hat und sie dann...
Passt das aber, dieses mit dem Liegend, passt das überhaupt zusammen mit dieser Berichterstattung über den ersten von den Doppelmorden, wo es einen Aufprall gegen die Wand gab?
Ja, aber sie ist dann auch liegend gefunden worden. Also deswegen hat man, also tatsächlich hat man wegen dieses Aufpralls vermutet, dass die Leichen oder dass die Frauen erwürgt worden sind, weil er ihnen vermutlich so nahe gekommen ist, aufgrund der Tatsache, dass sie ja dachten, ne, jetzt geht's hier ins Geschäft, ne, die Damen der Nacht. Und dann hat er sie wahrscheinlich gewürgt. Und dieses, den Aufprall, den man da gehört hat, ist wahrscheinlich der Moment gewesen, wo sie das Bewusstsein verloren hat.
Ja, okay.
So, und dann fing er an,
aber die anderen Sachen zu machen. Aber wie lange muss diese andere Person hinter der Wand gestanden haben, wenn sie das Stopp gehört hat und den Aufprall? Weil so ein Würgen geht ja nicht schnell.
Na, die Frage ist ja, mit wie viel Kraft er gewirkt hat. Wenn du richtig Wut in dir hast und dann den Kehldeckel durchdrückst, geht das relativ schnell.
Okay, na, da kenne ich mich Gott sei Dank nicht mit aus.
Ja, und das ist halt auch die Frage, weil wie gesagt, da war ja keiner dabei. Man vermutet halt nur, dass er, ne, kann das durchaus sein, dass sie dann halt auch verblutet sind, ne? Also, dass durch den Kehlschnitt dann der endgültige Tod eingeleitet wurde. Klosowski konnte also nie wirklich mit den Morden in Verbindung gebracht werden.
Entschuldigung.
Aber er konnte auch nicht ausgeschlossen werden.
Mike Klosowski.
Außer, dass er halt seine drei Frauen da mit Gift umgebracht hat.
Ja, okay.
Aber ich finde das immer, warum sollte der das tun, ernsthaft? Also ich finde, das ist so weit voneinander entfernt.
Ja, das stimmt.
Mit Gift zu töten und mit roher Gewalt, also das geht für mich irgendwie nicht zusammen.
Wie heißt denn bei Santa Claus? Da heißt doch auch einer irgendwie... Ah, das muss ich nochmal rausfinden. Irgendwie auch mit... Ich werde gerade nicht getriggert, aber bei mir löst dieses Klosowski gerade ganz viel aus.
Ja, aber hieß der nicht bei dem fantastischen Tierwesen Koslowski?
Hieß der das? Weiß ich nicht, das kann sein. Ich weiß nicht.
Ich glaube, der hieß Koslowski.
Aber es gibt auch bei dem Film Santa Claus da, der Handlanger von dem Bösewicht, der hat auch irgendwie so einen Namen. Und an Mike Klotzkowski musste ich auch gerade denken, von Monster AG. Wie gesagt, das löst gerade ganz viel bei mir aus. Weiter geht's.
Ja, das ist gut. Also der nächste Verdächtige war Aaron Kosminski.
Okay, super, noch einer. Yay.
Ja, man weiß übrigens gar nicht so richtig, ob es Aaron heißt. Also im Prinzip ist es einfach nur so, dass man mal in die Psychiatriebücher geguckt hat, weil halt diese Morde ja so abrupt aufgehört haben und geguckt hat, wer sind denn die Eingewiesenen. Und tatsächlich gibt es einen Kosminski, der nicht näher weiter erwähnt wird, der von 88 bis 91 waren ja der letzte Rutsch der Morde, die man unter Umständen ja Jack the Ripper nochmal zuordnet, in der Psychiatrie eingewiesen war. Und dadurch hat man sich versucht, so ein bisschen diesen Zwei-Jahres-Gap, den es gibt, da zu erklären.
Ah, oh, okay.
Ja, aber ansonsten, das Ding ist halt auch, dass Kosminski leider so ein häufiger Name war, dass das halt durch Zufall unter Umständen jetzt passt, dass der ausgerechnet jetzt für die 2 Jahre in der Psychiatrie war.
Ah, okay.
Deswegen
eher nicht.
das auch so ein bisschen gewollt, finde ich.
Ja, okay.
Da muss ich sagen, da finde ich noch eher Mr. Montague überzeugender als Mordverdächtigen.
Ja, der auch sehr, ja, den Toten kann man es ja anhängen, ne? Können sie nicht wehren.
Gut, jetzt habe ich ja den Bogen sehr, sehr weit geschlagen zu der Melbourne-Geschichte. Ich denke immer, es war in Sydney, aber es war gar nicht in Sydney, es war in Melbourne, als wir diese in der Nacht Stadtführung von True Crime und Geistern gemacht haben. Genau, und zwar geht es hier um Frederick Bailey Deeming, der, als er nach Australien emigriert ist und wegen eines Verbrechens, auf das ich gleich noch näher eingehen werde, dingfest gemacht wurde, im Gefängnis behauptet hätte, er wäre Jack the Ripper.
Ah, wenn ich im Gefängnis bin, kann ich das dann auch schon mal behaupten, ne?
Ja, ne?
Bin ja eh schon.
Also, Frederick Bailey Deeming hatte tatsächlich ein recht spannendes Leben, weil er viel hin und her gereist ist für die damalige Zeit. Denn er kommt aus Großbritannien, hat eine Zeit lang in Südafrika gelebt, war dann wieder in Großbritannien, um dann nach Australien zu emigrieren.
Oh mein Gott.
Und ganz am Anfang war es so, dass der gute Herr natürlich auch verheiratet war und 4 Kinder hatte.
Ah.
Und ja, mit der Frau hat er dann ein paar Jahre gelebt und dann ist er halt irgendwann los und hat gesagt, so, ich will jetzt hier nochmal ein bisschen Geld verdienen. Hat dann seine Südafrika-Reise gemacht und hat dann, als er wiedergekommen ist, sich eine zweite Frau genommen.
Och, warum nicht? Gönn dir.
Warum nicht? Ja, kann man ja mal machen, ne? Das ging halt auch relativ gut, weil auch England ja geografisch durchaus ein bisschen auseinandergezogen ist und er darauf geachtet hat, dass halt in Lancaster seine erste Frau war und seine zweite Frau in der Nähe von London. Dementsprechend sind die sich nicht über den Weg gelaufen. Und deswegen hatte er wenig Probleme, dieses Doppelleben aufrecht zu erfüllen. Wobei man sagen muss, dass seine zweite Frau vermutlich wusste, dass er schon verheiratet war. Seine erste Frau wusste allerdings von der zweiten Frau nichts.
Super, ey.
Irgendwann hat er sich gedacht, ach, in Australien, da wäre es ja auch mal ganz schön, das ist ja jetzt irgendwie, ne, das gelobte Land, da soll man jetzt ja irgendwie gut Karriere machen können. Die haben ja auch viel Werbung dafür gemacht, dass man dahin emigriert, weil sie das Land bevölkern wollten. Und hat sich dann gedacht, ach, das wäre doch eigentlich ganz cool. Hat sich dann seine zweite Frau genommen und ist losgefahren. Und dann sind die zusammen nach Australien emigriert.
Und seine erste wusste davon nichts, dass er abhauen ist?
Ja, und seine erste war dann auf einmal weg.
Oh.
Und die 4 Kinder auch.
Oh.
Ja.
Die auch nach Australien gegangen.
Ja, da komme ich dann auch zu.
Ah.
Ich sagte ja gerade eben schon, dass Mr. Deeming im Gefängnis gelandet ist in Australien. Und ich hatte ja auch schon angekündigt, dass er der erste Serienmörder Australien war. Kannst du dir denken, was passiert ist?
Er hat seine Frauen umgebracht.
Er hat seine zweite Frau und die Kinder umgebracht, genau, und hat die dann aus Bequemlichkeitsgründen zu Hause eingemauert.
Ach, super. Igitt.
Und die Nachbarn haben sich dann irgendwann über den Geruch beschwert.
Na, das überrascht uns jetzt aber nicht.
Nein.
Weil Australien ist ja nicht gerade kalt. Meinst du, wie das
ja, wobei in Victoria, da ist ja Melbourne gelagert, in dem Bundesstaat, ist es schon so, dass das recht kühl sein kann. Ja. Es ist auch so, das ist übrigens nächster Funfact, es ziehen sich hier durch die letzten 2 Folgen die Funfacts, dass Melbourne dichter dran ist an der Antarktis als an Darwin, was ja im Norden von Australien ist.
Mhm.
Also es ist irgendwie ein Unterschied von 100 Meilen oder so, aber dennoch,
ja.
Australien ist weit. Gut, so, ja, also, dann kam die Polizei und hat gedacht, was ist denn jetzt hier los?
Dann kam die Polizei, na, was ist denn das?
Richtig, und dann hat man halt die Leiche der Frau und der Kinder gefunden und dann hat man so ein bisschen mehr gewühlt und dann hat man sich so ein bisschen gedacht, so, okay, da war ja auch schon mal verheiratet, was ist denn jetzt mit der ersten Frau passiert?
Die ist in der Mauer in England. Die ist in der Mauer in England.
Ja. Richtig. Daraufhin hat man den Kontakt nach England aufgenommen und hat dann festgestellt, dass er seine erste Frau und die 4 Kinder, die er mit der hatte, in deren Haus eingemauert hat, als er sie umgebracht hat.
Siehste.
Ja.
Modus also operandi, ne?
Ein durchaus repetitiver Modus operandi. Und genau, dann ist er halt tatsächlich ja verknackt worden dann in Australien und ist auch gehängt worden dann für seine Morde, die er da begangen hat. Und hat dann halt im Gefängnis behauptet, er wäre auch Jack the Ripper gewesen.
Aber Modus operandi.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist so ein bisschen Effekthascherei. Also die haben das tatsächlich verfolgte Theorie. Und ja, jetzt gibt es so ein bisschen, es ist ein bisschen undurchsichtig. Also eigentlich in der Zeit, wo die kanonischen fünf zumindest umgebracht worden sind, soll er angeblich in Südafrika gewesen sein.
Oh, okay.
Um da halt sein Glück zu probieren. Ne? Da hat er auch seiner ersten Frau gesagt, ich schicke ein bisschen Geld hoch und so, ich kümmere mich dann schon um dich und die Kinder. Und es gibt allerdings auch Hinweise, dass er vielleicht in der Zeit doch in England gewesen ist.
Okay.
Aber so richtig weiß man es eigentlich nicht. Deswegen kann man es weder bestätigen noch so richtig widerlegen.
Ja, man könnte ja auch vermuten, dass die Story, dass er nach Afrika gegangen ist, dass das einfach nur eine Story ist, um halt nicht geschnappt zu werden in London.
Ja, aber das konnte man tatsächlich nachweisen. Okay. Er ist schon in Südafrika gewesen. Die Frage ist halt nur, ob er früher zurückgekommen ist, als er gesagt hat.
Okay.
Ja, also, ja, wollte ich aber hier nochmal einstreuen und den ein bisschen näher darstellen, zum einen, weil es schon wieder ein Serienmörder war, ähnlich jetzt wie unser George Chapman.
Das, vor allen Dingen, das ist so, weißt du, du redest über einen wirklich, wirklich bekannten Serienmörder und deckst währenddessen noch andere Serienmörder auf.
Ja.
Weißt du, so, das ist wie so, wie diese russische Puppe.
Genau. Und dann gab es den noch und dann gab es den
noch einen
und
großen Serienmörder. Den noch umgebracht. Und noch ein Serienmörder. Und noch ein Serienmörder.
Ja.
Unfassbar.
Jetzt kann man sich tatsächlich ja so ein bisschen fragen, sind sie auch nur auf der verdächtigen Liste gelandet, weil sie Serienmörder waren?
Wer weiß.
Wer weiß.
Naja, der eine sagt ja von mir, ich bin Jack the Ripper. Und dass man dann sagt, so, ja, das müssen wir wahrscheinlich mal untersuchen.
Das, ja, das finde ich legitim. Das sollte man auch tun.
Ja, genau.
So.
Ich meine, der hat ja das Potenzial zum Morden, also.
Ja.
Obvious.
Das war Frederick Bailey Deeming. Der ist aber, wie gesagt, erst ein bisschen später aufs Tableau gekommen. Also der gehörte nicht zu den ursprünglichen Verdächtigen. Tatsächlich ist es so, dass viele Autoren, Stephen King unter anderem auch, sich ja immer mal wieder damit beschäftigt haben und halt auch versucht haben, irgendwie die Beweislage so ein bisschen zu durchdringen und dann immer so verschiedene Theorien formuliert haben, wer denn jetzt noch der Mörder sein könnte. Deswegen sind wir mit der Liste der Verdächtigen auch noch lange nicht am Ende. Und man muss so, ich habe deswegen so ein bisschen so eine Auswahl getroffen.
Ja, okay.
Von den Leuten, die ich jetzt irgendwie ganz spannend fand. Also man kann, es gibt zum Beispiel auch irgendwie einen, der heißt dann Thomas Neil Cream. War in Glasgow geboren, hat dann ist später nach Kanada und dann nach Chicago emigriert. Und der sieht halt, wenn du dir das Bild anguckst, wie der klassische Jack the Ripper aus.
Ah, okay.
Wie du dir das vorstellst.
Ja.
Aber ansonsten, finde ich, hat er da jetzt auch irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Außer, dass er sich selber irgendwie mal als einem Jack the schwangere Pause vorgestellt haben soll.
Und oh, wow. Also,
ja, komm, wow.
Effekthascherei.
Ja, genau. So, also deswegen gab es da noch diverse. An der Stelle. Die, die aber tatsächlich in den Filmen auch, also zumindest in dem von Johnny Depp und ich glaube auch den von 91, den ich das letzte Mal erwähnt habe, gibt es einen, der eigentlich immer der Mörder ist und das ist Sir William Gull.
Das ist, jetzt kommt diese Geschichte mit ein bisschen Money haben, ne?
Ja, genau. Und jetzt kommt auch die Verschwörungstheorie um die Ecke. Also tatsächlich ist es so, dass Prinz Albert, der Sohn von Königin Victoria war, einmal direkt vermutet wurde, das ist aber vermutlich nur Effekthascherei, aber um ihn gibt es noch eine Verschwörungstheorie.
Ja.
Und zwar, finde ich ganz spannend, ist es so, dass Prinz Albert sich angeblich in eine Bürgerliche verliebt hat.
Geht gar nicht.
Und die geht gar nicht. Also schon gar nicht zu der Zeit.
Nein.
Ist ja jetzt immer noch schwierig, aber war da noch schwieriger. Und angeblich soll er die auch geheiratet haben.
Boah, geht gar nicht.
Und angeblich hatten die auch ein gemeinsames Kind.
Boah, geht gar nicht.
Deren Nanny Mary Jane Kelly gewesen sein soll.
Und Mary Jane Kelly ist Jack the Ripper. Nein? Okay.
Nee, das wäre jetzt schön. Nee, Mary Jane Kelly war das letzte Opfer.
Du dumm.
Ja, Mary Jane Kelly. Puh, ich habe alles richtig gemacht. Genau. Mary Jane Kelly war ja diejenige, die am schlimmsten verstümmelt worden ist. Aber die, die Anfang 20 ist und die, die auch innerhalb ihres Raumes, also ihrer Logie, getötet worden ist. Und es ist, das ist jetzt das Gerücht, war angeblich, war sie die Nanny von dem Kind, das Prinz Albert mit der Bürgerlichen zusammen hatte. Und ihre vier Freundinnen, die die anderen vier Mordopfer waren.
Ah,
sollen angeblich alle von dem Kind gewusst haben.
Ah, und er hat jetzt dafür gesorgt, dass die nicht reden können.
Richtig, denn es sollte ja keiner von dem Kind wissen. Und jeder, der von dem Kind wusste, musste zum Schweigen gebracht werden.
Also wenn ich drüber nachdenke, dass es jemanden gab, der seine drei Ehefrauen vergiftet hat, gibt es sicher weniger blutrünstige Möglichkeiten, die zum Schweigen zu bringen. Nur mal so eine Idee.
Ja, war es ja jetzt auch nicht selbst. Also das wäre die eine Theorie, dass es jetzt selbst erledigt hat. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Stattdessen ist es so, dass er sich angeblich bei seinem Leibarzt ausgeweint hat und dem im Prinzip den Auftrag gegeben hat, jetzt bring die mal um. Und deswegen ist halt Sir William Gull, der Jack the Ripper aus dem Film From Hell von 2001 mit Johnny Depp.
Aber warum dann das Auseinanderpflücken der Frauen und der sexuell motivierte Hintergrund?
Ja, das ist ja völlig egal.
Ach so, ja.
Für die Verschwörungstheorie, das interessiert gar nicht.
Das ignorieren wir alles, weil das passt nicht zu unserer Theorie. Und wir müssen ignorieren, was nicht zu unserer Theorie passt.
Weißt du, was das Allerschönste ist an dieser Verschwörungstheorie? Dass Sir William Gull ein halbes Jahr, bevor er die Morde begangen haben soll, einen Schlaganfall hatte und halbseitig gelähmt war.
Dann kann er bestimmt Frauen würgen.
Total.
Ja, passt. Also, wir haben es gelöst. Endlich. Na Gott sei Dank.
Man muss dazu sagen, im Prinzip haben wir nur die Theorie bestätigt, weil es wurde ja vorher schon gelöst.
Nein, wir haben es gelöst.
Wir haben es gelöst. Okay.
Genauso wie diese Theorie richtig ist, haben wir es gelöst.
Ja, genau. Also das ist die Theorie dahinter. Und jetzt ist, ich glaube, es ist jetzt kein großes Geheimnis, wenn ich an der Stelle sage, dass diese Theorie mittlerweile widerlegt wurde.
Was? Das überrascht mich.
Aber ich muss sagen, also für Verschwörungstheorien finde ich die gar nicht schlecht.
Ich finde die
schon schlecht. Weil ich die zumindest vom Plot sinnvoll finde.
Ich finde sie total schlecht.
Warum?
Weil die ganze gesamte Prämisse doch, dass hier von wegen Damen der Nacht ist und so. Und jetzt haben wir auf einmal eine Nanny und vier Freundinnen von der Nanny.
Ja gut, die waren ja zufälligerweise alle Prostituierte.
Ah, zufällig. So.
Zufällig.
Ach so, ja. Okay, na dann. Ja, dann.
Na gut, man muss aber von der Biografie sagen, dass es tatsächlich schon mal die eine oder andere gab, die dann im Prinzip so ein bisschen diesen Downfall hatte, ne? Also die haben dann schon mal auch als Kinderfrau gearbeitet. Und dann auch mal als Arbeiterin, aber dann halt irgendwann nicht mehr. Und dann blieb ihnen nicht mehr so viel Möglichkeit übrig, um noch irgendwie Geld zu verdienen. Und deswegen haben sie sich halt verkauft.
Finde ich nicht gut.
Die Theorie oder dass sie sich verkauft haben?
Was die mit ihrem Körper machen, ist deren Entscheidung. Aber die Theorie.
Ja, ich mochte sie.
Hast du die Theorie auch?
Die was?
François Desbois. Der Künstler? Ist auch eine Verschwörungstheorie, dass der Jack the Ripper gewesen sein soll.
Die habe ich nicht.
Naja, es ist so ganz grob gefasst, aber wie gesagt, das wurde auch schon anscheinend wieder debunked. Der soll halt Frauen total gehasst haben. Das ist wohl stadtbekannt gewesen. Der hat in Paris gelebt. Und es gibt ja eine ganz gute Verbindung von Paris nach London. Zugverbindung.
Das stimmt.
Und dementsprechend gab es irgendwie wohl die Theorie, dadurch, dass das halt so abrupt angefangen hat und so abrupt aufgehört hat, dass der einfach wieder zurück nach Paris gegangen ist, als er fertig war. Angeblich, laut den Videos, die ich gesehen habe, heißt es wohl, dass es eine ähnliche Morde, die Modus operandi haben, wie der von Jack the Ripper, wohl auch in Paris gegeben haben soll. Also mehr oder weniger hieß es, hatten die Vermutung aufgestellt, dass der hat halt in Paris angefangen. Dann ist es ihm das Pflaster da zu heiß geworden, weil die ihm fast auf die Schliche gekommen seien. Und dann ist er nach London gegangen und hat da weitergemacht. Und dann ist er wieder zurück nach Paris.
Und da hat er einfach aufgehört?
Das weiß ich nicht mehr genau, wie das gewesen ist. Aber das war, also deswegen, das war so eine Theorie, dass es so ein berühmter Künstler gewesen sein soll. Aber es ist wohl auch nur eine reine Verschwörungstheorie.
Übrigens auch die Theorie, dass Lewis Carroll das gewesen ist.
Nachdem man Narnia erfunden hat, oder was?
Nee, der hat ja Alice im Wunderland
geschrieben. Ach, Alice war das. Wer war denn Narnia?
Ja, das ist eine gute Frage. Der war doch hier immer so dicke, mit dem der Herr der Ringe geschrieben hat.
Ja, mit Tolkien.
Und Tolkien. C.S. Lewis.
Du hast Lewis Carroll gesagt.
Und der andere heißt C.S. Lewis.
Ja, da kommt meine Verwirrung
her. Da kommt es her.
Mhm. Ja. Gut, alles klar. Die heißen auch alle immer gleich, Mann.
Ja, du, hier sind auch noch diverse. Ich hatte ja hier von George Chapman vorhin erzählt. Die andere hieß ja auch Chapman. Hier gibt es auch irgendwie noch einen James Kelly. Der hatte aber auch mit der ermordeten Kelly nichts zu tun. Ach, die heißen ja auch alle gleich. Also kommst du völlig durcheinander, wer was ist. Naja, um jetzt nochmal abschließend das Ganze festzuhalten, muss man allerdings tatsächlich sagen, dass man es einfach nicht weiß.
Ja, deswegen feuert das ja auch diese ganzen Theorien und so, ne?
Ja, und dadurch, dass jetzt auch noch die halbe Polizeiakte zerpflückt wurde und irgendwo in Großbritannien oder sonst wo auf der Welt rumgeistert.
Aber das war jetzt mit dem Königshaus, war jetzt deine einzige Verschwörungstheorie, die du gefunden hast.
Ja, das war jetzt die einzige Verschwörungstheorie. Aber ich wollte wenigstens auch noch mal eine Verschwörungstheorie zu Jack the Ripper geben.
Ja, das ist ja aber auch wieder so ein klassischer Fall von, weißt du, so von ungeklärter Fall. Und dementsprechend befeuert das die Fantasie der Leute. Auch da wieder, wenn du überlegst, wie viel Material es dazu alleine schon gibt, an Büchern und an Filmen und an wahrscheinlich auch Podcasts und. Da ist es kein Wunder, dass du wahrscheinlich so ein richtiges Rabbit Hole gefunden hattest. Und da dann mehr oder weniger erstmal nur die Fakten rausfiltern, das hat ja jetzt auch schon wieder zwei Folgen gefüllt.
Und ich habe ja hier auch noch lange gar nicht alle Verdächtigen. Da hätte man ja noch viel länger drüber reden können. Ich habe jetzt schon im Prinzip die Highlights für mich rausgesucht. Unter anderem dadurch, dass ich hier auf meiner Reise auch nochmal damit in Berührung gekommen bin. Und da habe ich dann gedacht so, jetzt kannst du hier nochmal so einen Twist erzählen und so. Vielleicht lohnt es sich doch nochmal in Jack the Ripper sich irgendwie einzulesen. Deswegen fand ich das schon ganz spannend und auch tatsächlich nochmal ein bisschen sich auch über die Morde zu informieren. Aber ich finde auch, also es ist ja jetzt tatsächlich so ein Kulturphänomen, ne, wie du es jetzt ja auch schon beschrieben hast.
Ja, vor allen Dingen einfach auch die Tatsache, wenn wir mal drüber nachdenken, was du gerade alles erzählt hast, wie gesagt, die russischen Puppen und dass da auch schon wieder andere Serienmörder und dass ein Serienmörder, der, ich will nicht sagen nur, aber es waren halt 2 Monate und es waren in Anführungsstrichen nur 5 Morde innerhalb kürzester Zeit und dann vorbei.
So, also definitiv 5 Morde zumindest.
Ja, okay, definitiv festgehaltene, die gehören auf jeden Fall zusammen. Aber so eine Wellen geschlagen hat, dass wir bis heute uns darüber Gedanken machen als Gesellschaft, finde ich spannend.
Aber man muss ja auch mal sagen, das ist ja auch schon krass, ne? Also alleine auch dieser Double-Event, der da passiert ist. Es gibt keine Augenzeugen, die irgendjemanden haben flüchten sehen. Diese Morde sind einfach passiert und man weiß nichts.
Ja, das Spannende, rein theoretisch könnte ja auch sein, dass der erste von diesem Doppelmordabend, dass die beiden Morde gar nichts miteinander zu tun haben.
Und auch das weiß man ja nicht so genau, weil wir diese Leichen ja nicht mehr untersuchen können. Und alles, was ja heute im Prinzip Standard ist, dieses Profiling, DNA-Analyse, Forensik, Fotos schießen, das ist ja alles damals noch nicht gewesen.
Und zusätzlich hast du noch irgendwelche Leute, die irgendwelche Souvenirs mitnehmen wollen.
Ja, ich habe zum Beispiel ja von, ich habe doch das Graffiti erwähnt, was ja bei dieser Schürze gefunden wurde. Und tatsächlich ist es so, dass es 3 verschiedene Aussagen gibt, was dieses Graffiti genau besagt hat. Und je nachdem, welche Aussage man glaubt, hat es auch alles eine völlig andere Bedeutung. In der Übersetzung jetzt ins Deutsche zum Beispiel, also grundsätzlich aber auch eine völlig andere Bedeutung. Sinngemäß stimmt das alles von der Anzahl der Worte, aber wie sie halt aneinandergereiht sind, ergibt 3 völlig unterschiedliche Sätze. Da allerdings ein Polizist gesagt hat, naja, wir sammeln jetzt die Schürze ein und wisch mal dieses Graffiti weg, konnte man deswegen aufgrund dieser Aussage, mach mal hier sauber, kein Foto mehr schießen. Das heißt, es ist auch ganz viel einfach nur Hörensagen.
Ja, und dann befeuerst du die Gerüchteküche ja noch viel mehr.
Ja.
Also ein Aufruf an unsere Zuhörer, guckt mal in die Schubladen von Oma, Opa und anderen Leuten. Vielleicht findet
sich da weiß, was ihr da noch findet.
Genau, und vielleicht könnt ihr zur Aufklärung vor des Falls Jack the Ripper beitragen.
Ja, das soll es jetzt auf jeden Fall erstmal zu dem Oldie gewesen sein. Ein klassischer Fall, den wir mal jetzt betrachtet haben.
Dem Lederschürzenmörder.
Dem Lederschürzenmörder.
Oder dem Whitechapel-Mörder.
Genau.
Auch bekannt als Jack the Ripper. Also vielen Dank fürs Erzählen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir schnacken wieder in 2 Wochen.
Bei
Enigma.
Ja,
getting there.
We're getting there.
Bye.
Bye.